Wahl geklaut und Scheiße gebaut, deinen Liebsten betrogen oder einfach gelogen. Den Nachbarn vor Wut in die Suppe gespuckt. Ach, was ist schon dabei, kein Engel zu sein? Beichtstuhl, Beichtstuhl, herzlich willkommen im Beichtstuhl. Im Beichtstuhl, die feine Podcast-Kost mit Süd und Ost.
Es ist Dienstag, der 23. November 2021. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Beichtstuhls. Ich mache diesen Podcast nicht alleine, auch wenn ich mir das sehr oft wünsche. Nein, es gibt jemanden, der mir zugeschaltet ist, den ich jetzt gerade zwar nicht mehr sehe, aber gerade schon gesehen habe und ich muss feststellen, der wirklich toll aussieht heute Morgen. Am Montagmorgen, ich kenne wenig Menschen, die wirklich montags so gut aussehen wie er und so gut drauf sind wie er. Es ist der Süd, es ist der Schlagzeuger der Band Hämatom und seines Zeichens auch noch deutschlandweit bekannter Podcaster. Hallo Süd.
Ja, hallo Ost, mein Lieber und hallo liebe Beichtis. Wie du schon gesagt hast, heute ist der 23. und wir haben uns wirklich heute einem sehr schweren Thema, wie ich finde, verschrieben und deswegen bin ich komplett überfordert. Ich weiß gar nicht, ob ich...
Du bist überfordert, ne? Sowas stresst dich immer. Ich habe immer das Gefühl, sowas stresst dich, wenn man Inhalt braucht.
Absolut.
Wenn man irgendwie was sagen muss, was ein bisschen bedeutungsschwangerer ist, da crashst du, da brichst du auseinander, da ich glaube, am Ende lieferst du trotzdem megamäßig gut ab.
Danke schön.
Aber du machst dich im Vorfeld natürlich total kaputt.
Total, total. Wir wollen uns heute mit dem Thema Depression beschäftigen. Die Frage ist so ein bisschen, wie viel Humor ist bei diesem Thema erlaubt? Erstens.
Ja.
Zweitens, muss ich jetzt eine Stunde lang betroffen reden, zuhören?
Nein.
Darf ich einfach so sein, wie ich bin? Ich bin so ein bisschen da tatsächlich überfordert. Und liegt vielleicht daran, dass ich möglicherweise, da werde ich auch noch zu sprechen drauf kommen, noch nie eine Depression hatte. Ich sage jetzt möglicherweise, weil es durchaus natürlich sehr schwere Phasen schon gab. Und da fing dann auch schon die Frage an, ist es dann schon eine Depression? Ist es irgendwie so kurz davor? Oder jemand, der eine Depression hatte, sagt, nee, du pass auf, wenn du eine Depression hast, das merkst du eindeutig, da wirst du das Bett nicht mehr verlassen.
Ja, genau. Also ist auf jeden Fall B. Ich gehe mal die Reihenfolge der Fragen mal durch. Die erste Frage war, darf man lustig sein und darf man nicht lustig sein? Wie geht man mit diesem Thema um? Ich auf jeden Fall eins. Also ich würde sagen, man muss drüber lachen können. Man muss auch bei diesem schweren Thema oder bei diesem Thema, dass das so viele beschäftigt, auch Humor mit reinbringen. Du kennst mich, ihr kennt mich da draußen. Für mich gibt's keine Grenzen. Was den Humor angeht und umso weniger bei Thema Depression. Auf jeden Fall. Frage Nummer zwei war, musst du die ganze Zeit betroffen wirken und mit einer gebrechlichen und verständnisvollen Stimme sprechen? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, das wird so aufgesetzt. Wir bleiben, wie wir sind und ziehen diesen Podcast so durch, wie wir ihn einfach durchziehen würden. Als Beichtstuhl, als die beiden Chaoten, die sich da Woche für Woche normalerweise über andere Themen unterhalten. Und die dritte Frage weiß ich nicht mehr. Die Frage war, würdest du es merken, wenn du Depression hast? Jein, ich weiß es nicht. Ich glaube, in deinem Alter mittlerweile ja. Ich glaube nicht, dass du es von Anfang an hast. Was vielleicht wichtig ist zu klären, direkt am Anfang, warum wir uns überhaupt diesem Thema gewidmet haben. Tatsächlich ist es so, dass ich dieses Thema doch sehr gut kenne. Oder sehr gut ist vielleicht etwas übertrieben. Aber dass ich schon, ich würde sagen, seitdem ich 18, 19 bin, immer wieder Phasen habe, in denen ich wirklich sehr down bin. Das heißt aber nicht gleich, dass man eine Depression hat, sondern es könnte ein Vorläufer einer Depression sein. Aber ich habe tatsächlich mindestens 2-3 Mal in meinem Leben schon eine richtige tiefe Scheißphase gehabt, die ich durchaus als Depression bezeichnen würde. Auch mit Abstand. Und deswegen ist mir dieses Thema so wichtig. Und tatsächlich ist das so, dass ich glaube, keiner, und davon kannst du dich auch nicht freisprechen, jeder von uns hat in seinem Bekanntenkreis mindestens eine, zwei Personen, die sich mit diesem Thema beschäftigen müssen, die mit Depressionen zu tun haben, die vielleicht Suizid schon begangen haben, die einen Suizidversuch hinter sich haben. Mir fallen auf Anhieb, ohne dass ich großartig überlegen muss, mindestens 3 Personen ein, die mit schwersten Depressionen zu tun hatten. Reicht nicht. Es sind, reicht nicht, es sind mindestens 5 und bei einer davon ist tatsächlich schlecht ausgegangen. Die hat sich umgebracht, hat sich aufgehängt an einem ganz normalen Dienstagmorgen. Ich fahre nach Hause und sehe das Auto davor stehen. Genau, und da ist es richtig schlimm geendet. Die anderen 3, 4, die haben es tatsächlich geschafft, aber nur mit ärztlicher Hilfe.
Okay, Wahnsinn. Genau, also ich kann es bestätigen, auch natürlich in meinem Umfeld gibt es ja nicht wenige, die auf jeden Fall mit diesem Thema schon zu tun hatten oder immer noch unter einer Depression leiden oder auch Medikamente regelmäßig dazu einnehmen, womit sie dann irgendwie diese Krankheit im Griff haben. Und man muss auch an dieser Stelle gleich erwähnen, wir hatten noch nie so viel Feedback nach der letzten Ankündigung im Podcast, dass wir uns mit diesem Thema heute beschäftigen, wie zu dieser Sendung. Also das war wirklich egal, ob über Patreon, über Instagram oder über E-Mail, ganz rührende Geschichten, sowohl von Leuten, die schon eine Depression hatten oder haben, als auch von Leuten, die zum Beispiel in einer Psychiatrie arbeiten. Und wir werden auch im Laufe der Sendung da immer wieder mal Teile davon zitieren oder vorlesen eben. Das fand ich sehr rührend. Und vielleicht kann man auch so bei einem stand auch dabei, das ist einfach eine Krankheit, die muss man akzeptieren und da muss man zum Facharzt gehen und um Gottes Willen nicht hier irgendwie rumeiern und versuchen, es selbst zu heilen, weil man ja einen Beinbruch auch nicht zum Beispiel irgendwie versucht, selbst zu Hause irgendwie wieder zu schienen und dann zusammenwachsen zu lassen.
Nein, absolut. Ich glaube, das steht wirklich ganz oben auf der Liste. Wenn man Probleme mit den Augen hat, schlecht sieht, dann geht man zum Arzt und holt sich eine Brille. Wenn man irgendwie nichts hört, dann geht man zum Arzt und holt sich ein Hörgerät. Und wenn man einfach in einer Depressionsphase rutscht, dann muss man dringend zum Arzt gehen. Ich weiß auch nicht, wobei, beziehungsweise in Vorbereitung auf diese Sendung, ich muss auch dazu sagen, ich habe mich, glaube ich, noch nie auf eine Sendung so viel vorbereitet wie auf diese. Habe ich mich so Gedanken gemacht, woher kommt eigentlich so diese Stigmatisierung der Kranken, der Depression, und ich glaube, das liegt, oder zumindest meine Antwort darauf war auf jeden Fall, also erstens mal, man sieht es nicht, glaube ich, man sieht die Krankheit nicht also weißt du, jemanden, der sich, wie du gerade gesagt hast, der sich ein Bein bricht, den siehst du das sofort an, oder jemand, der humpelt, der irgendwie Hilfe braucht, um über die Straße zu kommen oder die Treppen raufzugehen, das sieht man und den hilft man sofort. Und sagt, oh scheiße, ich muss dir mal helfen, komm, kein Problem, ich nehme dir die Tasche ab oder ich stütze dich, was auch immer.
Ja.
Und das siehst du bei Depressionen natürlich nicht.
Ja.
Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist natürlich für jemanden, der gut drauf ist, ja, wie du es oft bist, und er ist einem Depressionskranken, sitzt da gegenüber, der einfach halt das Gegenteil ist, schlecht drauf ist, eher mürrisch, schlecht gelaunt, antriebslos, oft weint er nicht.
Das zieht einfach runter.
Das zieht runter und ich glaube, der Mensch hat nur einen gewissen Ansatz oder ein gewisses Fassungsvermögen an Geduld.
Geduld und Empathie, absolut. Genau, da ist auch dann wieder
der... Und Empathie, auf jeden Fall. Und Empathie.
Der größte Respekt Pflegekräfte gegenüber, die natürlich den ganzen Tag mit so Menschen arbeiten, aber auch die brauchen ihre Auszeiten, selbstverständlich. Und auch die haben natürlich Schulungen, wie man damit umgehen kann. Aber ich sehe es auch so, wenn du selbst irgendwie so voll im Flow bist, dann hast du diese Geduld nicht und auch oft diese Zeit nicht. Du brauchst natürlich auch Zeit zuzuhören und so. Und das ist dann auch total schade, dass das sehr oft eigentlich in unserer Gesellschaft oder im Alltag eigentlich nicht möglich ist.
Ja, und ich glaube, es gibt aber noch einen Punkt, um das abzuschließen.
Ja.
Das hängt natürlich schon, also warum wir genau diese Vorurteile gegenüber Depressionskranken haben oder gegenüber überhaupt Krankheiten, die sich mit dem Gehirn befassen. Also irgendwie Geisteskrankheiten, ja?
Ja.
Ist nicht so, nicht umsonst gibt's, also dieser Begriff geisteskrank ist ja keine Beschreibung einer, zumindest bei uns in der Gesellschaft, Beschreibung einer oder Diagnose einer Krankheit, sondern es ist eine Beleidigung.
Ja.
Ich glaube, dass es tatsächlich von früher einfach kommt. Ja, das ist aus dem, keine Ahnung, aus dem Ersten Weltkrieg, aus dem Menschen, die damals genau nach dem Ersten Weltkrieg nach Hause kamen, Soldaten, die sich dann in diesen Krankenhäusern, in diesen Irrenhäusern in Anführungsstrichen, auch ein krasses Wort, Irrenhaus, ne?
Ja.
Also du praktisch, das war ein Krankenhaus für Menschen, in dem nur Irre reingingen. Es waren nicht Menschen, die krank waren, einfach nervenkrank waren oder halt einfach Probleme mit ihrer Psyche hatten, sondern sie waren irre. Sie waren einfach für die Menschen, für die Gesellschaft nicht lebensfähige oder nicht lebenswerte Personen, die einfach eingesperrt werden mussten. Und jeder von uns, die Nazis haben es natürlich auf die Spitze getrieben, mal wieder auch hier die Menschen einfach direkt, geisteskrank und behindert, einfach direkt umgebracht haben, weil sie nicht lebenswert waren, weil sie nicht stark genug waren, um das arische Volk irgendwie zu vertreten. Und jeder von uns hat, glaube ich, wenn er die Augen schließt und erstmal an einem Krankenhaus für Geisteskranke denkt, erstmal Bilder von Menschen, die irgendwie 6-mal gegen die Wand laufen, ihren Namen komisch aussprechen, mit Blumen reden oder tanzen, hinter Gittern verschlossen sind. Also das sind doch erstmal die ersten Assoziationen, die wir haben, wenn wir über ein Bezirkskrankenhaus sprechen. Ein Krankenhaus, in dem einfach Menschen gepflegt und gesund gemacht werden, die mit ihrer Psyche zu kämpfen haben, oder?
Absolut, absolut. Und das ist auch gesagt, nicht stark genug ist. Ich denke auch, dass natürlich gleichermaßen Frauen und Männer dann unter dieser Stigmatisierung leiden, aber vor allem ist es so ein Bild von mir, ja, ich denke, damit habe ich recht, wenn du zum Beispiel Bauarbeiter bist oder ein Handwerker, wo es dann irgendwie wirklich noch irgendwie ums Martialische und dann doch irgendwie mehr ums Männliche geht, wie wenn es hier in unseren Künstlerkreisen wir uns da freigeistig austoben, Da traust du dir, glaube ich, sowas gar nicht zu outen. Und zum Glück gibt es da irgendwie, oder hat sich da jetzt in den letzten 10 oder vielleicht auch 20 Jahren, naja, ich glaube eher wahrscheinlich erst in den letzten 10 Jahren, sehr viel dahin bewegt, dass es auch ein neues Männerbild gibt, dass es auch diesbezüglich mehr Verständnis gibt, dass dann wirklich von
viel mehr Aufklärung einfach auch da ist.
Genau, dass es einfach, wie gesagt, eine Krankheit ist, die man auch, mit der man sehr gut leben kann und in gewisser Weise dann auch
sehr gut heilbar ist, das darf man nicht vergessen.
Ja, genau.
Die wirklich sehr gut behandelbar ist. Genau. So, das war jetzt mal so die allgemeine Beschreibung so der Situation vielleicht. Ich würde aber sehr gerne mal kurz erzählen, so wie es bei mir dazu kam oder wie ich Depression erlebt habe.
Das wollte ich jetzt auch genau konkret mal fragen, ja, weil am Anfang haben wir schon gesagt, irgendwie, ja, ich weiß nicht, damit umzugehen, du schon. Warum eigentlich? Also warum haben wir diese heutigen Rollenverteilung so? Genau. Wann hast du das erste Mal zum Beispiel gemerkt, dass es irgendwie schwerer ist als einfach oder mehr ist als einfach schlecht drauf zu sein?
Genau, also ich glaube, bei mir ging der Weg über die Panikattacken tatsächlich. Ich habe irgendwann mal mit, ich würde mal sagen mit 19, 20, auf einer Heimfahrt von Polen, ich bin mit dem Auto nach Hause gefahren von Polen und sitz kurz bevor ich irgendwie zu Hause war, fahre ich irgendwie zu dem Bayreuther Berg, wie viele die A9 kennen, die Autobahn A9, Dresden Richtung, Entschuldigung, eigentlich Berlin Richtung München, und kurz vor Bayreuth geht so ein Berg runter und ich fahre diesen Berg runter und plötzlich merke ich, wie ich die Kontrolle verliere übers Autofahren und denke mir, hä, was ist denn jetzt los? Ich krieg Schweißausbrüche, Zitteranfall, ich denke, ich sterbe, ja. So.
Und was heißt Kontrolle übers Autofahren verlieren? Also erstmal sozusagen die Kontrolle über deinen Körper. Du hast das Gefühl, genau, du beherrschst deinen Körper nicht mehr.
Ja, du beherrschst deinen Körper nicht mehr. Du hast nichts mehr im Griff. Oh Gott, jetzt werde ich sterben. Jetzt, was ist los? Und dann steigerst du dich innerhalb von zwei Sekunden nicht, aber sagen wir so in einer halben Minute in eine Panikattacke. Dieses Wort beschreibt es tatsächlich total treffend, weil du das Gefühl hast, okay, jetzt ist es vorbei. Jetzt, so fühlt sich der Tod an. Okay. So, und das, ich glaube, das war bei mir der Auslöser, beziehungsweise glaube ich nicht, dass es der Auslöser war, wenn man sich dann länger damit beschäftigt, dann ist sowas auch sehr genetisch veranlagt und man hat einfach einen Charakter, der anfälliger dafür ist als andere. Und das ist nur eine von vielen, Punkten, die darauf hinweisen, dass man depressive Veranlagungen hat. Damit ging es, glaube ich, bei mir los. Und das hat sich gesteigert innerhalb von wirklich in dieser Zeit, weil du einfach zuerst komplett ohnmächtig bist und denkst, hä, was war das jetzt? Ich mit 19 wusste ich nicht mal, ich kannte das Wort Panikattacke noch gar nicht. Und dann habe ich gedacht, was habe ich da jetzt gerade erlebt?
Und in dieser konkreten Situation bist du dann rechts rangefahren oder bist
nee,
du.
Ich hab's gerade noch irgendwie geschafft.
Ist die dann, verschwindet die dann wieder? Also ist es dann eine Minute?
Ja, eine Panikattacke, genau. Nee, eine Panikattacke es dauert so, und innerhalb von 10 Minuten ist sie circa, ja?
Ja.
Innerhalb von 10 Minuten ist eine Panikattacke ausgeprägt und auf dem Höhepunkt und baut sich dann langsam ab.
Okay.
Genau, und in den folgenden Monaten oder Wochen, Monaten war das dann immer mehr, weil man genau, weil man so jungfräulich mit diesem Thema ist, dass man nicht weiß, was los ist und man, dass man die Angst vor der Angst schon hat. Und dann wurde es immer mehr. Und dann habe ich begonnen, zum Arzt zu gehen, habe irgendwie alle Ärzte so durchgemacht, also von einmal kompletter Scan des Körpers, 24 Stunden EKGs, also wirklich alles ausprobiert, Organe messen lassen, Blut nehmen lassen. Niemand konnte irgendwas finden. Und ich habe gedacht, das gibt's doch nicht. Was ist es denn? Was ist es dann? Und irgendwann sagt mein Arzt, okay, genau, der hat mich zu einem Psychotherapeuten geschickt. Also keinen
kein Psychiater, sondern einen Psychologen.
Psychiater zu einem Psychologen. Genau. Ja. Und das war halt leider falsch, weil der wollte mich direkt mit Pillen abschießen. Und ich habe gedacht, nein, ich bin noch zu jung, um irgendwie mit 19, 20 irgendwie Pillen zu fressen. In der Zwischenzeit sind aber die Panikattacken so groß geworden, dass ich tatsächlich mir Antidepressiva verschreiben lassen. Und ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Damals war es jedenfalls bei diesem Medikament, das ich bekommen habe, so, dass ganz klar eine der Nebenwirkungen war, in den ersten 2 Wochen wird es schlimmer, bevor es besser wird.
Okay.
Ja? Okay. So, und dann habe ich ich weiß noch ganz genau, da war ich mit Nord, von Hämatom war, glaube ich, noch gar nicht die Rede, oder wir kannten uns schon irgendwie, aber wir waren wirklich in den Kinderschuhen. Ich weiß nicht, ob da Wut schon draußen war, so unser erstes Album, oder ob wir, ob das noch davor war, ist ja auch egal.
Ja,
so,
ja.
Jedenfalls war ich mit Nord unterwegs und wir hatten einen Job als Helfer, Drehhelfer bei einem Videodreh, und ich habe einen Tag vorher die erste Pille genommen. Und bin schon aufgestanden und gedacht, ey, was ist hier los, hä? Das fühlt sich irgendwie gerade, als würde mir jemand irgendwie einen Stein auf die Brust legen oder hätte mir jemand einen Stein auf die Brust genickt. Und bin dann in den Bus eingestiegen. Ich weiß, wir mussten nach Augsburg fahren. Es war für mich die schlimmste Fahrt aller Zeiten. Ich wollte aus einem scheiß Auto springen und hab gedacht, ey, was ist denn hier los? Das macht doch alles keinen Sinn. Aber aus dem Fenster geschaut und ich habe dann richtig Angst gekriegt vor mir selbst, weil ich mir gedacht habe, in diesem Zustand hältst du aber keine 3 Stunden mehr durch. In diesem Zustand, weil alles, was sich alles sinnlos anfühlt, es macht natürlich keinen Spaß, aber das ist viel zu untertrieben zu sagen. Es ist eine Leere, eine Sinnlosigkeit, die ich vorher und Gott sei Dank nachher nie wieder erlebt habe.
Okay.
Und wo du dann wirklich merkst, okay, eigentlich ist dann der nächste Ausweg, ist halt einfach mal das Lenkrad nach links zu oder rechts, egal in welche Richtung. Zu ziehen und das Ganze zu beenden. Also ich habe richtig Angst vor mir selbst gekriegt und vor dieser Situation und habe am nächsten Tag nochmal die Pille, glaube ich, genommen und das war's dann. Ich glaube, nach 2 Tagen habe ich sie weggeschmissen. Ich gesagt habe, nee, also diese 2 Wochen, wenn das wirklich so wäre, dass ich nach 2 Wochen praktisch aus diesem Tal wieder rauskomme und sie mir helfen würden, das nehme ich nicht in Kauf, weil ich diese 2 Wochen nicht überleben würde.
Das ist aber
so habe ich mich gefühlt.
Okay, aber das ist ja wirklich ein krasser Nebeneffekt. Also das klingt irgendwie so kontraproduktiv. Wenn du eh schon schlecht drauf bist oder sehr schwermütig bist, dann durch ein Medikament noch schlechter drauf kommst. Also das klingt für mich danach, als müsste man sowas eher stationär dann irgendwie machen, damit du auch vor dir selbst dich schützen kannst. Aber einfach dann sozusagen so ein Hammermedikament jemanden alleine so mit auf den Weg zu geben, ist krass. Was schätzt du, wie alt du da warst?
Naja, aber ganz kurz, Moment, ich vergleiche das für mich selber, ja. Ich muss dazu sagen, wir sind keine Ärzte, ja. Und wir sind auch keine, weder Psychologen, Hobbypsychologen, ja. Hobbypsychiater auch. Und auch Hobbyärzte vielleicht. Aber keines dieser Berufe haben wir weder, also studiert und uns auch im Internet irgendein Zertifikat dazu runtergeladen. Ich kann nur aus meinen eigenen, oder wir können nur aus unseren eigenen Erfahrungen berichten. Und ich habe mir das so erklärt, es gibt ja auch Ritalin. Und Ritalin ist sowohl für die ADS wie auch für die ADHS. Was zwei komplett gegenteilige Krankheiten sind, beziehungsweise ist es vielleicht die Ausgangskrankheit die gleiche, aber die Effekte oder die Ausbildung der Krankheit wirkt komplett in 2 verschiedene Richtungen und da ist trotzdem ein Medikament dafür. Weißt du, was ich sagen will?
Ja.
Und so ähnlich habe ich mir das erklärt, auch mit diesen Antidepressiva. Deshalb war das für mich dann schon irgendwo Sinn gemacht, aber wie gesagt, es war nicht auszuhalten, dieser Zustand. Und seitdem, das war wirklich, das war mein Augenöffner, seitdem habe ich, also ich muss auch Gott sei Dank zugeben, dass ich nie wieder in so einer Situation kam, dass ich sehr schlechte, sehr schlimme Phasen hatte, wo ich echt keinen Bock hatte auf nichts, Ja, die gibt's. Das würde ich aber nicht mit einer ganz krassen Depression wie in diesem Moment beschreiben, weil das war, da ging es dann wirklich um die Substanz oder um das Eingemachte. So.
Das heißt,
diesen Zustand 2 Wochen auszuhalten, schaffst du nicht. Irgendwann bist du ohne Hilfe, die einfach die Kugel gibt. So habe ich mich damals gefühlt zumindest.
Das heißt, man kann festhalten, die schlimmste Depression deines Lebens hattest du eigentlich mit einem Medikament.
Genau, wurde ausgelöst zumindest durch dieses Medikament.
Das auch noch Antidepressiva heißt, das ist ja sehr interessant.
Ja, und man muss aber sagen, das ist auch ganz komisch, weil diese Botenstoffe anscheinend, die da verstreut werden, das dauert ewig, um die wieder abzubauen. Ich hatte ein halbes Jahr lang noch wirklich mit Schwindel zu kämpfen, immer noch mit solchen Downer-Phasen, nicht mehr so schlimm, aber das hat lange gedauert, bis ich, vielleicht war das auch alles Einbildung, aber das war eine ganz, ganz schlimme Phase. Das war, weil du mich vorhin gefragt hast, wie alt warst du da? Ich weiß, wie alt ich war. Jetzt fällt es mir ein, das war doch gar nicht zu lange her. Das war, als wir das erste Wackelfestival gemacht haben. Okay. Das ist dann doch lange her. Das war 2009 oder so.
Ja, okay.
Wobei ich im Nachhinein, wenn man sich natürlich damit beschäftigt, doch immer wieder kommt man da drauf, dass man eigentlich die Grundsteine sind schon viel früher gelegt. Also klar, ey, wir kennen das nicht, wenn man sich als Teenager irgendwie im Schlafzimmer einsperrt, aber ich habe und irgendwie ganz lange in der Dunkelheit traurige Musik hört, aber ich habe das schon viel gemacht.
Hast du
sowas auch gemacht?
Das wollte ich gerade sagen, sowas habe ich ja zum Beispiel auch voll gemacht. Ich würde sagen, bis 19 war ich wirklich der depressivste Mensch. Aber ich war wirklich ein sehr schwermütiger Mensch und ich habe wirklich sehr viel The Cure, The Smith, die ganze Gothic-Sachen rauf und runter gehört. Aber klar, nicht jeder Gothic ist natürlich irgendwie depressiv. Im Gegenteil, manchmal oder sehr oft habe ich zu dieser Zeit dann eigentlich sehr quirlige Leute kennengelernt, wobei auch das wieder, jetzt schweife ich ein bisschen ab, eine Erfahrung ist, diese quirligen Leute, die man so kennenlernt, und diese Begegnung hatte ich jetzt auch wieder am Wochenende, als mich 2 angesprochen haben. Gerade die oder auch bei denen erfährt man dann, ja, ich war ja auch irgendwie ein Jahr richtig schlimm depressiv, war auch kurz in der Geschlossenen und so. Und das hätte man nie erwartet, weil die für mich in der Wahrnehmung immer super gelaunte Menschen waren. Genau.
Naja, aber total.
Auch das wurde ganz kurz angetriggert, weil wir gesagt haben, wir beschäftigen uns in dieser Ausgabe vom Podcast jetzt mit Depressionen. Auf jeden Fall wollte ich sagen, um jetzt kurz noch von mir zu erzählen, also da war ich schon auch schwarz gefärbte Haare, also meine ganzen Klamotten waren schwarz, meine Signale waren schon Richtung Schwermut, das war ganz eindeutig. Aber es war alles handelbar. Und mit 19, nee, eigentlich dann so nach dem Zivildienst, da wurde es dann ganz kurz nicht handelbar. Und die Frage ist, die ich mir eigentlich bis heute so ein bisschen stelle, war ich da auch so kurz vor einer Depression oder war dann doch immer noch genug Kontrolle da, dass wenn ich dann gemerkt hätte, na so gut, gar nicht mehr, jetzt reiße ich mich zusammen und lass mal ein bisschen weniger kiffen, weniger saufen, weil das habe ich natürlich zu diesem Zeitpunkt gemacht. Damals, meine große Liebe hatte mich verlassen. Ich wusste nicht, wo ich beruflich hin will. Also es war überhaupt keine Struktur da. Das war jetzt übrigens auch ein Punkt, den ich jetzt so immer wieder gehört hatte, so als Rückmeldung. Struktur ist total wichtig. Die eine, die ich getroffen habe am Wochenende, die gleich von ihr Depression erzählt hatte, der das dann auch irgendwie gemeint, dass sie halt jetzt sehr viel einfach mit Struktur gerade biegt und selbst immer merkt, wenn zu wenig Struktur da ist, das geht dann schon mal, aber dann wird alles wieder sehr wackelig und so und das ist alles andere, was ihr hilft. Also sie braucht wirklich Struktur ab Montag immer, auch wenn sie es am Wochenende mal wilder treibt und dann, dann hilft ihr das total irgendwie, wieder glücklich eigentlich durchs Leben zu gehen, wenn sie dann einfach weiß, sie muss früh zur Arbeit, sie wird da gebraucht und macht abends noch Sport. Sport ist anscheinend auch irgendwie ein Thema, was immer wieder empfohlen wird und hat so gelernt, irgendwie wieder irgendwie in die Bahn zu kommen. Aber bei der war es richtig krass anscheinend und sie nimmt auch noch Medikamente regelmäßig.
Ja, du hast jetzt unfassbar viele Punkte angesprochen, die tatsächlich wichtig sind. Also zum einen, Kiffen ist halt so das Gegenteil davon, was man machen sollte. Und ich behaupte auch mal hobbyärztlich, dass ich mir in meiner Kifferphase, wie gesagt, zwischen 19 und 21, wirklich einige Synapsen weggeballert habe. Ja. So, deswegen ist auch...
Ey,
ich freue mich zwar... Ja, dieses Jahr kam ziemlich, ziemlich schnell aus der Pistole geschossen. Vielen Dank dafür.
Nee, das war auf mich bezogen auch, also das Jahr
natürlich, lieber Süd. Du warst übrigens in diesem Podcast hier zu Gast, Time for Metal, und ich als großer Fan von dir habe mir diesen Podcast auch angehört. Und ist dir aufgefallen, dass dich die Moderatoren, ich glaube sogar beide, immer mit lieber Süd angesprochen haben. Wo ist das Problem an diesen Himmelsrichtungen? Warum kann man sie nicht mit diesem ohne dieses Zusatz lieber sagen?
Ist es zu kurz? Süd.
Ja,
vielleicht muss Süd.
Oder man kann auch Joe heißen. Man kann auch sagen, lieber Joe.
Oder ich lege mir irgendwie einen Nachnamen zu. Weiß ich noch nicht was.
Süd der Liebe.
Und dann braucht man das Liebe nicht mehr.
Genau, jedenfalls wollte ich, sind wir stehen geblieben beim Thema Kiffen. Ja, auch wenn ich mich freue, dass das anscheinend wirklich Kiffen legalisiert wird. Aber auch hier freue ich mich eigentlich zum einen, weil hoffentlich dann diese ganzen Scheiß-Dealer verschwinden. Dass einfach Marihuana rüberkommt, dass nicht, wie jetzt momentan in Holland, wirklich mit 1000 Substanzen irgendwie so gestreckt ist und mittlerweile solche Psychosen auslösen kann. Dass es allerhöchste Zeit wird, dass der Staat einfach die Produktion in die Hand nimmt und unter Kontrolle nimmt und drittens oder viertens oder sechstens, was es auch schon ist mittlerweile an Punkten, das Kiffen wirklich das ist nachweislich, doch wissenschaftlich nachgewiesen, Kiffen im Teenageralter, wenn das Gehirn sich entwickelt, 14, 15, 16, 17, einfach total schädlich ist. Genau, deswegen, das ist auch schon mit Vorsicht zu genießen und mit viel Aufklärung. Anderes Thema, wollte ich jetzt hier nochmal ganz kurz sagen. Und ich weiß, ich kann mich auch in diesen Kifferzeiten wirklich an ein Jahr erinnern, da habe ich kaum die Wohnung verlassen. Da war das für mich, ich habe mich auch, ich weiß, wenn ich, als ich dann, ich musste ja ab und zu mal einkaufen und irgendwas zu essen holen. Und da habe ich wenig, also ich hatte erstmal keine Angst, aber totalen Skrupel rauszugehen, ans Tageslicht so, meine Höhle zu verlassen, das gewohnte Umfeld zu verlassen, was ich so hatte.
Aber da muss ich jetzt dazwischen fragen, waren das wirklich Skrupel? Also hattest du dann Angst wieder vor einer Panikattacke? Oder
nee,
ist es
da kannte ich noch keine Panikattacken.
Okay.
Da kann also ich noch keine. Das war noch vor den Panikattacken.
Aber genau,
es weiß ist ich nicht. Aber oder, doch oder, auch, ja. Ich wollte okay. nicht angesprochen werden, ich wollte mit Menschen nicht reden. Das war für mich
okay, ja.
unfassbar ja. anstrengend, einkaufen zu gehen. Ich habe das immer so lang wie es geht, also bis wirklich nichts mehr da war. Und ich auch meinem WG-Nachbarn, habe ich ja schon mal gebeichtet hier, wirklich auch schon die letzte Dose Thunfisch geklaut habe. Und es dann wirklich nicht mehr ging. So lange habe ich es rausgezögert und ging dann erst einkaufen. Also ich kann mich schon, so im Nachhinein macht dann schon alles wirklich Sinn oder die Puzzle setzen sich so zusammen. Das ist nicht der eine Moment und ich kriege eine Panikattacke auf der Autobahn und dann verfahre ich in so ein Loch, sondern es ist schon vorher einfach auch da.
Ja,
also die Grundsteine sind irgendwo gelegt, so. Die hast du. Und ich glaube auch tatsächlich so, wenn ich in meinem Familienkreis so nach hinten denke, also zurückdenke, dass es durchaus da auch Fälle gibt, die damit zu kämpfen haben, für die sind Tabuthemen, die sprechen da einfach nicht drüber. Ich bin da von Anfang an total offensiv damit umgegangen.
Das ist gut, ja. Weil das ermutigt ja auch, muss man auch sagen, einfach andere Leute auch drüber zu sprechen. Ja. Weil es kann ja nicht sein, dass man nicht drüber spricht, dass man alles in sich hineinfrisst und im schlimmsten Fall dann in irgendeinem Baum hängt. Also ja. Um es mal richtig hart auszudrücken.
Ja. Ich wollte jetzt gerade noch was sagen, aber das fällt mir gleich wieder an. Ich würde sagen, wir machen einen kurzen Break, spielen ein bisschen Musik von der Band Hämatom. Ich wünsche mir tatsächlich jetzt mal einen. Ich wünsche mir einen Song, weil das war zum Beispiel auch für mich ein bisschen Verarbeitungstherapie. Ich habe, glaube ich, mittlerweile also mindestens zwei Songs geschrieben. Das war einmal Panik.
Ja.
Und einmal Warum kann ich nicht glücklich sein? Zu diesem Thema. Und genau, ich würde mich Warum kann ich nicht glücklich sein wünschen, diesen Refrain.
Sehr gerne.
Ist es jetzt scheiße, sich einen Refrain seines eigenen Songs zu wünschen? Ich würde mir auch andere Songs wünschen, Leute, aber ich darf nicht, weil wir hier bei Spotify und Co. Gezwungen sind, nur unsere eigene Musik zu machen. Sonst wird der Kanal irgendwie dicht gemacht. Deswegen, ja, so als kleine Entschuldigung. Aber wenn ich schon einen Hämatom-Song hören muss hier, ja, dann bitte wenigstens einen, der mir gefällt.
Warum kann ich nicht glücklich sein? Bin ich damit ganz allein? Hoffnung und Schmerz kämpft täglich um mein Herz. Warum kann ich nicht glücklich sein? Bin ich damit ganz allein? Nein, ich geb nicht auf, auch wenn der Abgrund meinen Namen schreit. Warum kann ich nicht glücklich sein? 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 Bin ich damit ganz allein?
Warum kann ich nicht glücklich sein? Ein Song von Hämatom. Ich möchte jetzt mal direkt mit einer Wortmeldung von einem Patreon weitermachen. Und zwar, sie hat auch was sehr Langes geschrieben. Sie arbeitet in der Psychiatrie als Pflege. Und wir verlesen jetzt nicht, also es waren teilweise wirklich sehr, sehr lange Zuschriften und wir verlesen dann immer so Teile davon, ja. Und sie schreibt jetzt, eine traurige Geschichte in dem Zusammenhang von einer Klientin mit Doppeldiagnose, Depression und Psychose ist schon 3 Jahre her. Sie befand sich für ein paar Wochen in der Psychiatrie, da sie gar keinen Antrieb mehr hatte und die psychotischen Anteile sehr massiv wurden. Entlassen wurde sie mit einer neuen Medikation, die den Fokus auf Antriebssteigerung legten. 3 Tage später war sie tot, da sie durch das Medikament dann den nötigen Antrieb hatte, um sich von einer hohen Brücke in den Rhein zu stürzen. Weil ich jetzt gesagt habe, nicht über Depressionen sprechen und dann bringen sich Leute um. Das kann nicht die Lösung sein. Also auf jeden Fall muss es eine Krankheit werden oder sie ist auf dem besten Weg auch dorthin, gesellschaftlich genauso anerkannt zu werden wie ein Bein oder Armbruch. Und sie schreibt dann eben noch, dass sie auch im Freundeskreis sehr viele Freunde haben, die schwermütig sind oder auch Depressionen haben. Und sie sagt dann auch immer, also rausgehen, regelmäßig treffen. Sie spricht eben im Prinzip auch von Struktur und gesellig sein und vor allem nicht irgendwie zu Hause verbohrt im Bett liegen bleiben. Das wäre wohl noch wichtig.
Sonne reinlassen, Licht reinlassen. Tatsächlich ist die Struktur, das wusste ich auch nicht. Also wie gesagt, es gab in meinem näheren Umfeld zwei Geschichten, die mich in den letzten 2-3 Jahren geschockt, zum einen natürlich geschockt, beschäftigt haben und die ich dann hautnah mitgekriegt habe und auch irgendwie Teil da dessen war. Die eine war wirklich so, der Arzt war da und hat gesagt, nee, alles gut, wir müssen halt mal wieder gucken, dass wir vielleicht auf eine Kur gehen. Zu den Betroffenen hat er das gesagt und Tag später hat er sich aufgehängt, so. Hat gesagt, er geht nicht in die Arbeit und während die ganze Familie außer Haus war, hat er sich aufgehängt. So, und das hat mich so beschäftigt, weil ich mir denke, ich habe am Wochenende noch gesprochen mit ihm und da war nichts zu erkennen. So. Also ich wusste, ich habe es einfach nicht kapiert, nicht verstanden. Und wie weit muss er da aber schon im Kopf gewesen sein, dass er dann fähig war, das zu machen. Und anscheinend gibt es auch da irgendwie 2 Ansätze. Der eine ist wirklich eine Kurzschutz, der eine Ansatz ist eine Kurzschutzreaktion. So, das heißt, die hätten das normalerweise nicht gemacht, aber in diesem Moment war die Depression einfach so stark, dass die einzige Aussicht auf Heilung oder auf Besserung für ihn der Tod war. Die andere Sache ist, wenn man, manchmal sind Betroffene so weit, sie beschließen es für sich, Suizid zu begehen. Und werden dann plötzlich gut drauf, ja, weil sie eine innere Ruhe finden, weil sie im Frieden, weil sie endlich eine Lösung praktisch die Probleme für sich sehen und sich dann trotzdem aufhängen, genau, aber das ist so zwei Ansätze, die Betroffene da oft an den Tag legen. Deswegen wirklich, Leute, wenn ihr sowas verspürt in euch, das ist ganz, ganz wichtig, haben wir noch nicht gesagt bis jetzt, dann einfach anrufen, ihr müsst zum Arzt, also es gibt nichts anderes. Wie Süd schon gesagt hat, wenn man einen Autounfall hat, muss man zum Arzt, wenn man schlecht sieht, muss man zum Arzt. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich da, entweder zuerst zu seinem Hausarzt geht, das ist der normale Weg eigentlich, zum Hausarzt gehen, das schickt einen dann zu einem Psychiater und dann geht's halt entweder, geht's auf Kur in eine, zwar geschlossene Anstalt und das ist wichtig, dass sie geschlossen sind, weil dass die Betroffenen sich irgendwie sicher fühlen und da in diesem Umfeld sind. Genau, und wenn's wirklich so akut ist, dass ihr merkt, ey, jetzt geht's gerade, es geht gar nichts mehr, dann einfach Notaufnahme. Selbst Kliniken für Depressionskranken haben Notaufnahmen. Also man kann da hingehen und sagen, pass auf, okay, ich weiß keinen Ausweg mehr. Ich muss rein. Und kannst du zu jeder Tages- und Nachtzeit rein und wirst aufgenommen.
Vielleicht kann man in diesem Zusammenhang auch noch, es gibt ja auch Hotlines erwähnen, die man rund um die Uhr anrufen kann. Du hast gemeint, du hast, glaube ich, auch eine. Ich habe recherchiert und habe diese deutsche Depressionshilfe gefunden.
Genau.
Und es ist die 0800 11 10 111. Oder man kann auch auf die Homepage schauen. Und ich denke, dass wenn es auch um die Frage geht, welche Notaufnahme soll ich denn aufsuchen? Ich muss jetzt wirklich auch jemanden nicht nur per Telefon kontaktieren. Dann kann man sich auf dieser Homepage auch mal umschauen. Das ist deutsche-depressionshilfe.de.
Genau, die ist ganz bekannt und wichtig. Dann gibt es die Deutsche Depressionsliga, die man auf jeden Fall, da kann man sich umschauen. Da gibt es viele Betroffene, die darüber sprechen. Thorsten Sträter ist da zum Beispiel unter anderem Pate, der auch unter schweren Depressionen leidet, der vor kurzem auch mit Kurt Krömer eine sensationelle Sendung zu dem Thema gemacht hat, in der auch rauskam, dass Kurt Krömer zum Beispiel auch und sowas Ähnliches, ne? Also auch an Depressionen leidet und auch gesagt hat, ey, er hatte 4 Tage in der Wuhlheide gespielt, hintereinander ausverkaufte Häuser, also wirklich Wahnsinn.
Wahnsinn.
Und am nächsten Tag hat er sich einliefern lassen. So.
8 Monate, glaube ich, ne?
Ja,
ich hab, das einfach, hat, auch hier gab es eine Zuschrift, ich kannte das gar nicht, das habe ich mir dann eben angeschaut und da spricht er dann eben ganz offen darüber und ich glaube in Erinnerung zu haben, dass er wirklich 8 Monate im Krankenhaus war.
8 Monate im Krankenhaus, genau. Dann ganz wichtig, es gibt nur 2 Sachen, es gibt noch die Nummer gegen Kummer, die finde ich auch wichtig und die wird in diesem Zusammenhang auch oft genannt, das ist einmal für Jugendliche, das ist die 116, 111, da können wirklich auch Jugendliche und Kinder 24 Stunden am Tag einfach anrufen und irgendwie sich entweder den Fluss von der Seele reden oder sich Hilfe holen oder ja an den nächsten Arzt verbinden lassen und so weiter. Und auch tatsächlich für ein Elterntelefon, also für Eltern, deren Kinder mit Depressionen zu kämpfen haben, die auch oft in einer wirklich sehr schweren Lage sind, weil die Kinder sich oft nicht helfen lassen wollen in diesem Moment. Sie sind antriebslos, sie haben keinen Bock, du wirst nur angeschrien. Sie verbarrikadieren sich bei sich zu Hause, hinter Jalousien, lassen kein Licht rein, lassen nur schlechte Musik rein. Eine schwierige Situation. Und wenn da Eltern einfach Hilfe brauchen, das ist 0800 111 0550. Genau, das waren erstmal so die Hotlines. Ach genau, es gibt noch eine Sache und da hätte ich nämlich für dich dann, hätte eine Idee für uns beide. Das Jahr neigt sich wieder dem Ende entgegen und ich würde sehr gerne auch mal wieder eine Live-Sendung mit dir machen. Vielleicht nicht so wie letztes Jahr, vielleicht einfach nur per Zoom oder per Facebook oder wir setzen uns einfach irgendwie zusammen und quatschen, aber machen irgendwie so eine Art Live-Beichtstuhl. Das würde ich sau gerne machen und würde das gerne verbinden mit Spenden sammeln und zwar für Freunde fürs Leben. Da geht's wirklich, das ist eine Organisation, die sich dem verschrieben hat, dass sie einfach aufklärt über Depressionen, über Suizid, auch Hilfe anbietet den Betroffenen. Ist eine ganz tolle Organisation, die auch sehr viele richtig gute Leute unterstützen. Die Homepage ist FRND, Freunde fürs Leben, also FRND.de. Da könnt ihr euch auch mal umgucken. Und die sind tatsächlich spezialisiert auch auf Jugendliche und Kinder. Und ich wusste gar nicht, dass Suizid bei Jugendlichen, ich glaube bis 20, die zweithäufigste Todesursache ist. Das ist unfassbar, oder?
Das ist echt krass.
Boah. Die zweithäufigste Todesursache sind Depressionen. Also finde ich ganz, ganz krass und sollte uns echt, sollte aufwecken. Und man muss dieses Thema auch tatsächlich einfach mal noch mehr präsent machen, noch mehr irgendwie zum Thema machen. Deswegen, das wünsche ich mir von dir. Das ist so mein Wunsch an dich, dass wir das irgendwann Ende Dezember zusammen hinkriegen.
Ja, und apropos Kinder und Depression, hier gäbe es noch einen Beitrag, den könnte ich jetzt mal vorlesen. Ich glaube, das würde jetzt ganz gut reinpassen.
Ja.
Hallo Süd und Ost. Ihr habt nach Erfahrungen und allgemein Dingen mit über Depressionen für eine Folge des Beichtstuhl-Podcasts gefragt. Da ich nicht wusste, wie lang das Ganze wird, dachte ich, schreibe eine Mail statt einer Insta-Nachricht. Also erzähle ich euch jetzt meine Erfahrungen. Meine erste depressive Phase fing mit 12 an. Ich wusste erst im Nachhinein, dass es Depressionen war. Also ein bisschen vielleicht wie bei dir eigentlich, genau. Man merkt, irgendwie passt was nicht, aber man denkt natürlich nicht oder man weiß vielleicht überhaupt noch nicht von dieser Krankheit. Ich werde, seit ich 7 bin, gemobbt. Doch mit 12, als ich auf das Gymnasium wechselte, fing es erst richtig hart an. Ich wurde täglich beleidigt, bepöbelt und bespuckt. Und ja, durch Kontakt zu vermeintlichen Freunden fing ich dann irgendwann an, mich selbst zu verletzen. Ich sah dies als einzigen Ausweg, da ich mich zu dem Zeitpunkt selbst am meisten hasste. Ich wollte nichts mehr essen, nicht zur Schule und habe allgemein keinen Sinn mehr am Leben gesehen. Das ging dann einige, viele Jahre weiter. Mit 14 ging es dann so weit, dass ich versuchte, Suizid zu begehen. Meine Eltern haben es irgendwann gemerkt und ich habe die Schule gewechselt. Heute bin ich 18, werde immer noch gemobbt, aber nicht mehr so stark wie mit 12. Auch heute stehe ich häufig morgens auf und kann mich nicht mehr anschauen, weil die Depressionen ja leider irgendwie immer noch Teil von mir sind. Auch Selbstzweifel und Ängste sind meine ständigen Begleiter. Aber ich bin glücklicherweise nicht mehr alleine. Ich habe einen besten Freund und Familie, die in meisten dunkelsten Stunden für mich da sind und mir immer den Rücken stärken. Ohne sie würde ich manche Tage echt nicht überstehen. Mein Tipp bei Depressionen ist, sucht euch Hilfe, redet mit jedem, der ihr euch anvertrauen könnt. Ich habe dies erst zu spät gemerkt und somit Dinge getan, die ich heute bereue. Also wirklich brutal traurig.
Ja.
Und auch wenn ich wieder Mobbing höre, dann muss ich echt sagen, hey, hört auf mit diesem Mobbing. Das ist so billig und einfach. Sucht euch wirklich Leute, mit denen ihr auf Augenhöhe kämpfen könnt und nicht jemand, dem es irgendwie vielleicht eh gerade nicht schon so gut geht.
Wahnsinn, ne? Ja. Du siehst mal, wie dumm der Mensch ist. Ja, aber da habe ich auch wieder viele Sachen wieder gehört, die ich auch so kenne. Oder wie gesagt, aus einem Bekanntenkreis. Und ja. Wie jetzt die Beichtin gerade geschrieben hat, das Wichtigste ist hier Hilfe suchen. Man muss in dieser Situation einfach zum Arzt gehen und dann, wenn es nicht anders geht, einfach eine Kur machen. Es ist auch nichts verkehrt. Also es hat auch nichts mehr. Ich habe vor einem Jahr war ich dann auch in so einer Station, habe mir das mal angeschaut. Das hat auch nichts mit diesen Bildern, die man von, keine Ahnung, von Filmen wie 12 Monkeys oder so kennt. Sondern das sind richtig schöne Stationen oft mittlerweile. Mit ganz tollen Menschen, die da helfen, die mit euch die Spiele machen, die versuchen spielerisch damit umzugehen, die versuchen eure Psyche wieder aufzubauen. Es ist der einzige Weg, da rauszukommen. Alles andere macht einfach keinen Sinn. Genau, und offen mit diesem Thema umgehen. Mein Gott, das ist nichts Verwerfliches, nichts Schlimmes. Im Gegenteil, also was heißt im Gegenteil? Ich hab den Eindruck, dass also die Menschen, die ich kennengelernt habe, Depressionen haben, ich würde nicht sagen, dass sie schlauer oder klüger sind, aber ich finde, die haben eine andere, die sind viel empathischer, finde ich, und die sind viel früher reifer, wenn das Jugendliche sind. Die können sich ganz anders ausdrücken, können ganz anders sich selber beschreiben, sich selber reflektieren, mit sich selber umgehen und haben einen ganz anderen Ansatz ans Leben. Also ich habe das gemacht, gemerkt, dass es ganz, ganz, also oft oder meistens, eigentlich immer ganz, ganz tolle Menschen sind, die dadurch, und das ist auch meine Hoffnung, oder Tipp, den ich dann immer weitergegeben habe, einfach später im Leben viel stärker sein werden.
So. Ja, also das glaube ich sofort, weil weil viele dann doch irgendwie ganz schön dumpf und einfältig irgendwie so durchs Leben gehen. Und das kann nicht schlecht sein, das Leben und auch sich selbst zu reflektieren. Und in dem Fall, den wir gerade irgendwie gehört haben, natürlich schön zu hören, dass es Freunde oder einen sehr guten Freund und auch andere Freunde und eine Familie gibt, die da Verständnis dafür hat und einfach Rückhalt bietet und einfach da ist. Genau, weil das ist natürlich total wichtig und ja, schön, wenn so jemand da ist.
Genau, ich wollte ganz kurz sagen, weil verzeiht uns bitte, wenn wir hier so ein bisschen durcheinander springen und von einem zum anderen Thema hoppeln. Ich habe so viel auf meinem Zettel, was ich irgendwie da loswerden möchte und erzählen möchte und ich habe mir das auch viel strukturierter im Kopf irgendwie zusammengestellt, aber dann wird man doch irgendwie überrascht von den Themen und packt dann das eine mit dem anderen zusammen. Also bitte verzeiht uns da, wenn wir nicht so strukturiert wie ein, Arzt da rangehen an diese Sache, sondern es ist viel, viel Bauchgefühl hier dabei. Ich wollte eine Geschichte erzählen, was auf die ich kam, als wir von Kurt Krümmer gesprochen haben. Mir ging es zum Beispiel so, da hatte ich auch mal so einen depressiven Anfall. Wir haben auf dem Rockhards Festival gespielt und das ist aber nicht das letzte, ich glaube, das war das vorletzte Mal, als wir auf dem Rockhards Festival gespielt haben. Das Rockhards Festival ist ein wunderbares Festival im Harz, das ich wirklich sehr mag. weil die Stimmung dort meistens, also wenn wir spielen, eigentlich immer geil war bisher. Es ist total angenehm, super Catering, geil aufgezogen, wirklich ein ganz tolles Festival. Ich musste aber nach diesem Auftritt irgendwie nach Hause. Ich weiß nicht mehr, warum. Ich musste, wahrscheinlich stand irgendwas auf dem Zettel. So, also haben wir diesen Gig gespielt, der wirklich toll war. So, geile Stimmung.
Absolut, ja.
Geile Stimmung, irgendwie Leute rasten aus zu einer relativ frühen Uhrzeit. Das war schon, ist wie gesagt, schon ein paar Jahre her, relativ frühen Uhrzeit, aber das Gelände war voll, so dass dich gefühlt, okay, alles klar, hey, wir sind auf dem richtigen Weg, das wird alles irgendwie geil werden irgendwann in Zukunft. Und so, ich ging total überladen an Glückshormonen von der Bühne runter, habe mich ins Auto gesetzt, bin nach Hause gefahren und das ist gar nicht zu weit weg von mir, sind zweieinhalb Stunden. Und während dieser Autofahrt ist meine Stimmung halt komplett gekippt, so ins Negative. Und ich kam zweieinhalb Stunden später gerade noch zu Hause an, weil ich mit Panikattacken kämpfen musste, nachdem ich losgefahren bin, bis ich nach Hause war. Und diese Panikattacken so viel Kraft gekostet haben, also dagegen anzukämpfen, immer wieder, dass ich so ausgelaugt zu Hause ankam, als wäre ich einen Marathon gelaufen. Und ich habe einfach nur geheult. Ich kam dann zu Hause an, es war immer noch relativ hell, also mitten im Sommer, keine Ahnung, Rock hat es, glaube ich, ja, wüsste ich, wie jetzt schlagen lassen, irgendwas im Juni, Juli. Und kam zu Hause an, die Sonne ging da unter und ich saß auf der Terrasse und habe Rotz und Wasser geheult und gedacht, was ist denn hier los?
Und es war aber nichts vorgefallen?
Nichts. Es war nur die Autofahrt, die mich kaputt gemacht hat. Und der Kraftverlust, der Energieverlust beim Kampf gegen Panikattacken.
Das ist schon interessant, weil irgendwie würde man schon gerne wissen, was genau in diesem Moment dann der Auslöser ist, oder?
Ja, das ist ja das Schlimme an Panikattacken ist, dass wenn du beim Arzt, du kriegst ja beim Arzt keine Panikattacke. Also in den seltensten Fällen, weil du hast ja vom Arzt keine Panik, außer du hast Angst vor Spritzen, dann wird es vielleicht sein. Aber ansonsten ist ja, sobald du beim Arzt bist, wirst du dich ja sicher und dann wirst du keine Panikattacke kriegen. Deswegen, du kannst es ja nur beschreiben im Nachhinein, was es ist.
Genau, und ich stelle mir so vor, dass man schon irgendwie so, wenn man es immer wieder hat, irgendwas sucht, was der Auslöser sein könnte. Dass man sich denkt, wenn ich ein Bier und ein Wein durcheinander trinke, wenn ich irgendwie Brokkoli esse, keine Ahnung, dann bekomme ich es immer wieder, oder? Kann ich mir vorstellen, dass man irgendwas sucht, aber wenn es
ja, es war tatsächlich, ja, es gibt Sachen, die das verstärken, auf jeden Fall. Schlafmangel ist bei mir zumindest, und ich glaube, ist auch anerkannt oder beziehungsweise bekannt, Schlafmangel löst bei mir, also fühle ich mich wesentlich unsicherer und also nicht unsicherer, sondern einfach ängstlicher. So und dadurch nicht souverän genug. So dadurch wird das angetriggert. Bei mir war es eine Zeit lang so. Ich habe natürlich als polnischer Sehne viel Wodka getrunken in meinem Leben früher und habe immer gemerkt, dass immer nach diesem Wodka-Abstürzen ich einfach es mir nicht gut ging. Also, aber nicht normal, ja klar, logisch, jetzt trinke ich Jim Beam und mir geht's trotzdem besser, ja. Also mir geht's nicht andersrum, mir geht's auch nicht gut, aber auf eine andere Art und Weise. So.
Und das ist tatsächlich jetzt der kurze Part in dem Podcast, wo wir kurz einfach mal lachen.
Ja. Nee, aber gesagt, tatsächlich, ein bisschen Humor, lass mir zu. Hängt das wohl irgendwie zusammen, dass das Wodka auch irgendwelche Zellen antriggert, oder der Stoff, der im Wodka drin ist. Aber frag mich nicht, vielleicht ist es auch irgendwie eine, einfach ein armen Märchen, aber ich möchte es trotzdem hier zum Besten geben, denn von Wahrheit hat hier niemand gesprochen in diesem Podcast. Heute schon vielleicht, ausnahmsweise. Also das ist was, dann ist es tatsächlich der Schlafentzug und was total wichtig ist, ist wirklich Sport, das merke ich auch.
Genau.
Sport machen, dann geht es einem besser.
Diese andere Bekannte, also ich hatte wirklich, es war wirklich rührend, wie viele Leute ich irgendwie dieses Wochenende noch getroffen habe oder eben als Rückmeldung auf ein Make-up. Und die anderen ist nämlich auch erzählt, dass sie jetzt, sie war nie Sportlerin, aber sie hat einfach das Gefühl, oder was heißt nicht nur das Gefühl, Sport tut ihr gut, hilft ihr total und jeden Abend Sport. Sport, Sport, Sport.
Ja,
Sport ist super. Und die andere hat wieder gesagt, bei ihr hilft es gar nicht. Aber es ist anscheinend bei Therapeuten immer wieder erwähnt, auf jeden Fall mit Sport probieren.
Ja, ich kenne aus meinem Umfeld das genauso. Also Sport hat da wirklich viel, viel geholfen. Und was du vorhin erzählt hast, ist wirklich Struktur. Struktur, Struktur, Struktur. Es ist unglaublich. Ich habe mir das nicht vorstellen können, aber es ist so. Ich kenne Menschen, die haben dann aufgehört zu duschen. Die haben einfach nicht mehr geduscht, weil es für die zu anstrengend war. Sie konnten sich nicht aufraffen, aus dem Zimmer zu gehen, ins Bad zu gehen und zu duschen. Und lustigerweise, als ich dann, als wir dann im Krankenhaus zusammen waren und das Aufnahmegespräch im Endeffekt hatten, war eine der ersten Fragen vom Arzt: Wann hast du das letzte Mal geduscht?
Das ist ja interessant.
Fand ich total krass.
Das ist ja wirklich interessant.
Ja. Deswegen, genau, Struktur. Früh aufstehen, nicht liegen lassen, sich nicht in den Arsch, sich nicht hängen lassen, so, sondern sich selber in den Arsch treten. Und das spricht sich so leicht, ich weiß, das spricht sich so leicht, aber wenn du in der Situation bist, ist es das Schwerste überhaupt. Ja.
Genau, und ich glaube halt, irgendwann bist du natürlich in so einem Tief, da schaffst du es nicht mehr alleine rauszukommen.
Da geht nichts mehr.
Genau, da muss man sich auch nichts vormachen, oder dann darf nicht irgendwie auch der Kumpel, der Hobbypsychologe sein und sagen, naja, du brauchst Struktur, ist doch alles klar.
Ja, oder Kopf hoch.
Ja.
Das wird schon wieder.
Genau, das ist durchaus eine Sache, die ich auch schon gesagt habe. Und ich kann es aber bestätigen, also wie gesagt, die Frage ist, war ich kurz vor einer Depression, als ich 20 war nach dem Zivildienst und einfach nur noch gekifft habe, überhaupt keine Struktur mehr hatte, Rockstar werden wollte, aber keine Vision hatte, wie das eigentlich geht. Und dann habe ich ja das Studieren angefangen und dann war auf einmal wieder Struktur da und ohne Scheiß, ab diesem Zeitpunkt wurde ich der glücklichste Mensch. Ich würde echt sagen, ich bin relativ glücklich, aber ich würde jetzt sagen, ich kriege keine Depressionen, aber wenn ich viel sauf, wenn ich wenig schlaf, wenn ich keine Struktur habe, komme ich einfach schlecht drauf.
Ja, genau. Das ist tatsächlich auch so. Das kenne ich auch. Deswegen trinke ich auch so wenig. aber was ich glaube, mein Glück ist tatsächlich, dass ich dass ich einen Antrieb habe. Dass ich relativ fleißig bin und ich glaube tatsächlich, ich würde am Schluss sogar behaupten, dass mir Musik mein Leben gerettet hat. Davon bin ich überzeugt.
Davon bin ich auch bei mir überzeugt, das sage ich ja auch immer. Ne? Also wenn ich gefragt werde, übst du noch oder gehst du regelmäßig in den Proberaum und so, ist meine Antwort immer ja, aber es ist eher Eigentherapie. Es ist wirklich, also ich glaube, dass da zum Beispiel, das ist auch beim Schlagzeug vielleicht noch so eine Sportkomponente, die dazukommt, dass das brauche ich für mein Lebens-, für mein Tages-, für mein Wochenglück.
Ja.
Und wenn ich 5 Tage nicht im Proberaum war, im Lockdown ist es mal passiert, kam ich so schlecht drauf.
Ja, aber das ist, genau, das ist so beim, ich würde tatsächlich davon sprechen, dass mir das Leben gerettet hat, weil ich einfach davon ausgehe, dass ich Alkoholiker geworden wäre. Und das hängt ja alles auch so ein bisschen zusammen, ja. Depressionen, Panikattacken, Sucht, Thematik, so, das hängt alles damit zusammen. Und ich glaube tatsächlich, dass mir das nur der Grund, dass ich eine Aufgabe hatte, und zwar eine Band zu führen, Songs zu schreiben, dass mir das genug Inhalt und genug Antrieb geboten hat, immer wieder aufzustehen und immer wieder zu sagen, oh komm, scheiß drauf, es tut weh und ich kann eigentlich nicht oder will nicht, aber es muss einfach sein. Davon bin ich echt überzeugt, würde ich, und nichts gegen solche Jobs, ja, ich war ja bin gelernter Industriekaufmann und hätte ich mein Leben in einem Großraumbüro verbringen müssen, und jetzt sage ich nichts gegen diese Jobs, ja, jeder soll machen, was er will was ihm gefällt und das ist
ja, eben.
Total und ehrenwert, so.
Total, wofür er berufen ist.
Ja, aber genau, hätte ich das machen müssen, hätte ich diesen Job machen müssen, mein ganzes Leben lang, wäre ich in einem Loch gelandet. Davon bin ich überzeugt, absolut.
Weil du wahrscheinlich zu viel Energie hast für so einen Job.
Kann sein.
Jetzt wieder so meine, ich nenne es jetzt mal hobbypsychologische Analyse, aber ich meine es ernsthaft, da gibt es ja sehr viele Leute von denen. Also ich könnte, glaube ich, zum Beispiel auch eher ein Angestellter sein. Also ich könnte mich damit, glaube ich, irgendwie arrangieren. Bei dir würde ich sagen, vergiss es.
Ich würde auch viel zu viel alles in Frage stellen. Das würde wirklich.
Absolut.
Nach einer Woche
entweder du kriegst dann die Leitung, ja, ja, dass der Laden dir irgendwann überschrieben wird.
Ja.
Oder du bist raus. Ja. Oder du musst es machen und dann wird halt nur noch Party gemacht.
Büro, versaute Büropartys gegen Depressionen. Würde ich, ja. Hilft aber manchmal tatsächlich auch mal einfach mal eine Party zu schmeißen. Wobei die Scheiße ist an tatsächlich, wenn du auch wieder so solche Phasen, weil das kenne ich auch, was du gerade schon gesagt hast. Nach einer durchzechten Nacht, nach einer guten Party ist der nächste Tag oft echt schlimm. Im Sommer geht's noch, aber ich hatte das im Winter sehr oft, dass ich dann so schlecht drauf kam, dass der Sonntag für mich dann Horror war. Dass ich dann gedacht habe, boah, ist das alles gerade wieder schon wieder sinnlos und macht keinen Spaß.
War's das wert?
Weil, was das wert, ja, aber ja nicht nur.
Weil dieser
ja.
scheiß Sonntag, der Samstag wert. Und dann brauchst du wieder so 3 Tage und dann bist du wieder so weit für die nächste Samstagsparty. Wobei, das kenne ich zum Beispiel auch von mir. In dieser schweren Phase, da hatte ich ja irgendwie, wie gesagt, ich wollte Rockstar werden und war dann ab Donnerstag eigentlich, würde ich sagen, immer unterwegs. Und da ging es mir auch immer blendend.
Ja.
Und Sonntag, seitdem hasse ich ja auch Sonntage, da wurde es dann richtig schwer. Da war ich dann auch irgendwie alleine dann doch irgendwie, weil man halt dann jeder irgendwie erstmal so nach Hause ist, irgendwie dann nach dem Gig und einfach fertig war. Und dann hängst du dann so alleine rum und auch Montag irgendwie so alleine mit seinem Instrument. Genau, das war eine sehr dunkles Kapitel. Ich weiß auch nicht, wie lange ich das so durchgehalten hatte. Also da war dann wirklich so dieses Ziel, letztendlich war es ja auch so eine Perspektivlosigkeit, dieses Ziel, na gut, dann studiere ich halt, einfach gut.
Dann hast total, du so deswegen einen sind,
ja. Stundenplan und dann ist alles klar, okay, dann musst du halt jetzt um 9 Uhr da sein.
Nicht nur das, wie gesagt, auch Familie und Freunde und Lebenspartnerin, Kinder und so, die bauen einen schon auf, weil dann kann man sich auch gar nicht so richtig leisten, oder oft sich irgendwie so hängen zu lassen, da muss man irgendwie durch. Und wenn man dann in der Situation ist, dass man wirklich nicht mehr kann, dann gibt's halt jemanden, der dir halt hilft. So, genau. Aber ich wollte noch abschließend sagen, weil es ist ja Wahnsinn, wie die Zeit verrennt. Dass zum einen ich nach wie vor damit zu kämpfen, also mit Panikattacken habe ich nach wie vor zu kämpfen, zwar etwas weniger, die kommt, das ist wie so Wellen, ja, kommt so wellenweise. Ich hatte 3 Jahre mal komplette Pause, war alles gut, jetzt geht's schon wieder los. Ich hatte kürzlich vor 2 Tagen bin ich aus Bayreuth nach Hause gefahren und merkte schon unterm Fahren, oh, heute geht's mir nicht gut. Und das Schlimme ist, wenn du das schon kennst, ja, wenn du Erfahrung hast, wenn du sie persönlich beim Namen betiteln kannst, deine Panikattacke, dann weißt du, okay, alles klar, es ist kein Ausweg. Und das ist auf deiner Seite scheiße, auf deiner Seite ist es dann auch wieder irgendwie ganz beruhigend, weil du stellst dich auf die Situation ein und ich wusste, okay, wenn ich jetzt auf dieser Straße bleibe, bei mir hängt das viel mit Autofahren zusammen. Da habe ich den psychologischen Hintergrund noch nicht entdeckt, aber ist tatsächlich so, dass es oft bei mir einfach beim Autofahren kommt. Und ich wusste, okay, du bleibst jetzt auf dieser Straße und dann musst du spätestens in 2 Kilometern rausfahren, zitternd. Oder du nimmst einfach einen ganz, ganz schmalen, kleinen Weg. Was ist das Gegenteil von Abkürzung? Gibt es einen Gegenteil von Abkürzung? Einen ganz langen Umweg. Ja, die schöne Route, würde ich sagen. Den Umweg, genau. Und fährst den und weißt, du bist da alleine, relativ alleine auf dieser Straße und kannst beruhigt fahren. Und genau, diese Erfahrung habe ich da mittlerweile, dass ich diesen Situationen so ein bisschen aus dem Weg gehe. Oder ich erkenne das, okay, da ist was im Anmarsch. Dann fahre ich lieber die Strategie und fahre dann einfach raus. So.
Ja, okay. Und dann kommt es dann aber zeitversetzt? Kommt es dann erst wieder, wenn du sagen.
Dann ist alles wieder gut.
Das heißt, eine Panikattacke, die hat dann irgendwie so einen festen Zeitpunkt, dann kommt sie einfach. Und genau. Du kannst dann so sagen, ist ein bisschen entzerren oder vermeiden, wenn du dann sagst, okay, jetzt mache ich einfach eine Pause.
Ja, kannst du vermeiden, aber die Situation, sich der Situation stellen. Also ich weiß nicht, dir habe ich es, glaube ich, schon mal erzählt. Ich hatte vor 2 Jahren so eine Situation, da war ich da einfach gefangen auf der A3. Also wirklich, ich musste rausfahren. Und da war ich so, also kurz davor, einfach, also jeder, der das kennt, weiß, also Panikattacken kennt, kurz davor geisteskrank zu werden. So, wo du denkst, ey, du stehst da irgendwie neben dir, reflektierst, also alles ganz komisch. Du fühlst dich, als würdest du die Umwelt so anfassen können. Das fühlt sich alles sehr glasig an. Es ist ganz, ein ganz komisches Gefühl. Und so stand ich mit meinem Auto da auf dieser Autobahnausfahrt A3, also irgendwie so auf so einem Parkplatz, und habe weder vor noch rückwärts gewusst. Und ich habe gedacht, okay, alles klar, was mache ich jetzt? Ich kann nicht auf diese Autobahn drauf fahren. Es geht nicht. Und muss aber irgendwie und bin irgendwie so in der Mitte der Strecke, so zwischen da, wo ich hin wollte und da, wo ich herkam.
Ja.
Und wusste nicht, wie ich diesen Weg in beide Richtungen schaffen soll. Also, und da hat auch, das hat auch nichts gebracht, da also irgendwie Zeit zu nehmen. Weil sobald ich losfuhr, ging es wieder los. Also es war eher die Situation, vor der ich Angst hatte und nicht der Zeitpunkt.
Ja, krass.
Ja.
Apropos, wer sowas noch nicht hatte oder wer sowas hatte, der weiß, von was du sprichst. Patreon hat noch geschrieben, ja, was mir zum Thema Depression einfällt. Ich glaube, jemand, der es noch nicht hatte, kann sich nicht vorstellen, wie es sich anfühlt.
Ja.
Deshalb fand ich den Film Alles steht Kopf sehr gelungen. Kaum zu glauben, von Disney.
Absolut, das kann ich total bestätigen. Ich habe da auch, als ich Alles steht Kopf gesehen habe, erstmal wieder, ich bin sehr nah am Wasser gebaut und hab auch da immer wieder Rotz im Wasser geheult. Aber das ist ja wirklich ein großartiger Film. Den habe ich dir damals vorgeschlagen, mein Freund. Dann hast du gesagt, oh ja, passt schon.
Und das stimmt überhaupt nicht. Ich habe den Film gesehen. Ich habe den, glaube ich, sogar vor dir gesehen.
Oder war das Coco? Oder war das, vielleicht war es Coco.
Eine von beiden. Es war Coco, da, den hast du mir vor 4 bis, oder keine Ahnung, vorgeschlagen und habe ich gesagt, ja, das ist mir zu traurig. Ja. aber Alles steht Kopf, den habe ich, glaube ich, sogar im Kino damals gesehen.
Ja. Und deshalb, aber es ist echt harter Tobak, aber eine
mega geile Idee.
Ja, ja, super umgesetzt, sensationell wirklich. Und diese Szene, als dieser Elefant dann mit diesem Graben. Ich will nicht spoilern für alle, die ihn noch nicht gesehen haben. Aber ob ihr jetzt Depressionen kennt oder nicht kennt, oder ob ihr Panikattacken kennt oder nicht kennt, ihr müsst diesen Film sehen. Das ist ein wunderschöner Film, wirklich. Mensch, so lieb war der Liebe Ost noch nie, oder? In diesem Podcast. Ja,
und ich glaube, den Film gönne ich mir heute mal wieder.
Ja, da sagst du immer und dann machst du es eh nie.
Nee, aber heute habe ich weiß auch nicht, bin heute auch ein bisschen schnuffig unterwegs. Und vielleicht.
Ja, das ist das Wetter. Für mich ist tatsächlich auch so, dass das, je älter ich werde, desto mehr macht mir der Winter und der Herbst zu schaffen.
Das Thema macht mir schon immer zu schaffen. Und die ganze Corona-Kacke macht mir auch zu schaffen. Können ja ausflippen.
Ja, kann Amen. Ich auch. Deswegen, ich hab tatsächlich Angst vor einem weiteren Lockdown Dezember und Januar. Und sollten wir unsere Gigs nicht spielen können, dann habe ich tatsächlich auch ein bisschen Angst, weil ich nochmal so einen Winter mache ich ja mit. Also das geht.
Dann habe ich so ein bisschen Angst um die Gesellschaft.
Ja.
Weil dann wird Ost auf die Straße gehen.
Du, wir haben jetzt keine Beichten heute gemacht. Wir kommen, glaube ich, so langsam, ganz langsam zu Ende. Wir haben noch eine Einsendung, wir haben keine Beichten gemacht und wir haben auch noch keine Patreons begrüßt.
Das ist mir vorhin eingefallen, da waren wir schon im Flow und dann dachte ich mir, jetzt können wir nicht die Patreons einbauen, deswegen werden die heute zum Schluss
Platz. Sie werden es uns verzeihen bei dieser einen ganz wichtigen Folge, die wir heute für uns zumindest Folge machen, werden es uns die Patreons verzeihen, die machen wir zum Schluss vielleicht bei der letzten Runde. Genau. Ja. Und ich würde trotzdem jetzt noch einmal einen Song spielen, dann machen wir Playlist und machen noch irgendwie 2, 3 Sachen, okay?
Sehr gerne. Mein Kopf, meine Lunge, meine Wurzeln, meine Wähne, alle Teile meines Körpers sind Lord. Meine Augen, mein Gehirn, mein Herz, meine Kehle brauchen einen Abschied von Popcorn.
Willkommen zurück, liebe Beichtis. Wir sind wieder da. Wir kommen zum letzten Abschnitt des Beichtstuhls, der heutigen Sonderausgabe, wenn man so will, des Beichtstuhls. Und wir haben noch eine Einsendung gekriegt. Also wie gesagt, wir haben noch viel mehr Einsendungen gekriegt, aber noch eine möchten wir vorlesen. Und allen anderen, bei allen anderen seien wir jetzt gerade entschuldigt, dass wir das nicht alles irgendwie hier raushauen können. Holen wir vielleicht nach, vielleicht machen wir nochmal eine zweite Folge, je nachdem. Wie so die Reaktionen sind. Es hat uns auf jeden Fall Sepp geschrieben. Und Sepp hat Folgendes geschrieben: Ich bin absolut kein Mensch, der wie ein Fanboy seinen Stars die Eier krault und so weiter. Aber Entschuldigung, ohne jetzt das jetzt irgendwie vernachlässigen zu wollen, aber da lobt er jetzt uns. Das ist schön, vielen Dank, Sepp, aber darum geht's nicht. Es geht um das Thema Depressionen. Ich hatte zunächst nur als Außenstehender einen mehr oder weniger oberflächlichen Einblick in psychische Erkrankungen, da ich zunächst als Pfleger in der Psychiatrie gearbeitet habe. Und jetzt schreibt er in Klammern, was ein absolut unterbezahlter, viel zu wenig gewürdigter Scheißjob ist, der aber so wichtig für die Gesellschaft ist wie kein anderer. Er schreibt kein anderer, ich würde sagen, wie kaum ein anderer. Und da bin ich tausendprozentig bei ihm. Ich bin tausendprozentig bei ihm, was das für ein wichtiger Job ist, einfach Menschen zu behandeln, die eben diese psychischen Erkrankungen haben, die auch noch, das wird ja alles zunehmen, ja? Das wird ja in unserer Gesellschaft alles zunehmen. Aus verschiedenen Gründen, die kann man ja an einer anderen Stelle mal diskutieren. Aber das ist wirklich so unfassbar wichtig, dieser Beruf. Und ja, genau, unterschätzt, unterbezahlt auch, wie so oft bei wichtigen Berufen, wie so oft in der Pflege. Das kann ich total unterschreiben. Und diese Erfahrung habe ich tatsächlich auch gemacht. Es gibt viel zu wenig Leute, viel zu wenig Plätze. Also wenn man sich ernsthaft drum kümmert, kann schon, also einen Platz zu bekommen, kann es echt sein, dass man lange Wartezeiten hat und auf Wartelisten steht. Und das geht nicht. Es geht nicht, weil eine psychische Erkrankung einfach nicht warten kann. So, es geht weiter. Und nun bei der Krankenkasse arbeite und Versicherte bei langen Krankheiten an die Hand nehmen kann. So. Anfang dieses Jahres war es nun so, dass ich, wie der liebe Ost, vielen Dank Sepp, es geschrieben hatte, jeden Tag um die 12 Stunden gepennt habe und es einfach kaum aus dem Bett geschafft habe. Und wenn ich es geschafft habe, habe ich gekotzt und bin dann zur Arbeit gegangen. Für mich war das völlig normaler Alltag. Hab dann auch tausende Untersuchungen in Richtung Morbus Crohn oder ähnlichen Magen-Darm-Erkrankungen gemacht. Alles ohne Erfolg. Erst als ich mich wochenlang gefühlt habe, als hätte ich höchstes Fieber, habe ich dann gemerkt, dass vielleicht doch etwas absolut nicht stimmt. Habe trotzdem gedacht, das wird schon wieder und ganz normal weitergemacht. Glücklicherweise hat mir dann meine Freundin einen sehr deutlichen Arschtritt gegeben und mich zum Arzt geschickt, als ich beim Autofahren nur noch den Gedanken im Kopf hatte, dass ich jetzt gegen den nächsten Baum fahren muss. Das Einzige, was mich davon abgehalten hat, war der Gedanke daran, dass irgendeine arme Sau den Scheiß nachher aufräumen müsste. Eingesehen, dass ich wirklich krank bin, habe ich aber allerdings erst, als ich dieses unglaublich starke Interview von Kurt Krümmer, von dem wir vorhin auch erzählt haben, gesehen habe.
Ja. Ja.
Ich habe bei diesem Video echt Rotz und Wasser geheult. Auch rückblickend finde ich es absolut zum Kotzen, dass in der Öffentlichkeit kaum über ein solches Thema geredet wird. Ja, das wird tatsächlich sehr selten, immer bloß wenn irgendwie so ein krasser Fall so in den Medien auftaucht. Also Robert Enke war zum Beispiel so ein Fall, der Fußballtorwart von Hannover 96, damals auch Fußballnationaltorwart gewesen, eine Zeit lang, der sich damals vor den Zug geschmissen hat.
Genau.
Weil er an Depressionen litt. Dann ploppt das Thema irgendwie so auf. Und ansonsten nicht. Knapp 10.000 Menschen sterben übrigens durch Suizid, wegen Depression verursacht in Deutschland im Jahr. Das musst du mal vorstellen. 10.000.
Das ist schon eine krasse Zahl. Und zum Beispiel dieser Torwart, das ist auch wieder so ein Beispiel. Ich meine, der hatte ja wirklich alle Möglichkeiten, alle Ärzte aufzusuchen. Ja. Aber irgendwie erfährt man es dann erst, wenn er wirklich tot ist. Ne? Dass es so weit kommen musste und hat, glaube ich, auch 2 Kinder hinterlassen oder so. Ne?
Zwei Kinder, eine Frau, ja. Auch rückblickend finde ich das absolut zum Kotzen genau. Das Thema. Eine Depression ist einfach nur ein chemischer Prozess im Hirn, der falsch abläuft. So sieht es nämlich aus. Und nur, weil das Hirn ständig reflektiert, warum es krank ist, ist diese Erkrankung jetzt verpönt. Man stellt sich selbst als wahnsinnig, geistesgestört oder labil dar. Ich war dann definitiv schnell beim Facharzt, der mir dann mit Medikamenten und Therapien geholfen hat, dass ich wieder Spaß an dem gefunden habe, was mir Ausgleich bietet. Musik zu machen. Und damit kam dann auch die Lebensfreude wieder. Jetzt, ein Dreivierteljahr später, bin ich absolut dankbar dafür, dass ich gerade noch so die Kurve gekriegt habe und nicht einfach einen Schlussstrich gezogen habe. Genau. So, ich gehe seither mit dem Thema absolut offen um. Genau. Also, ich schreibe dann noch weiter. Vielen Dank, Sepp, auf jeden Fall für diese Einsendung, sehr persönlich. Ich finde auch ganz wichtig, damit umzugehen, offen damit umzugehen, hatten wir schon. Ich sage dir jetzt mal eins, wir verzichten heute mal auf die Beichten. Ja, ich wüsste auch nicht so richtig, welchen Ablass ich machen würde. Ich würde uns beiden folgenden Ablass vorschlagen. Zum einen, wir machen diese Sendung Ende des Jahres, machen irgendwie live bei Facebook, live bei Instagram, mal gucken, wie wir das machen, und sammeln Spenden für diese Freunde fürs Leben Vereinigung, weil von der bin ich echt relativ begeistert, weil sie vor allem genau sich irgendwie für Kinder und Jugendliche einsetzt gerade, und diese Zahlen sind in Corona-Zeiten wirklich so gestiegen. Deswegen, ja, da müssen wir jetzt ein riesengroßes Fass aufmachen, aber deswegen muss da jetzt endlich eine Lösung her für diese ganze Corona-Geschichte, weil wir können uns nicht leisten, nochmal Kinder und Jugendliche 4 Monate einzusperren. Das geht einfach nicht. Das funktioniert nicht. Das darf nicht sein. Nur weil ein paar Leute da draußen keinen Bock haben, sich impfen zu lassen. Meine persönliche Meinung, ja. Das ist zum einen, genau, und zum anderen würde ich gerne einfach, dass wir nächsten Sonntag wir beide einfach ein Bild von uns posten, vielleicht mit einer Rose in der Hand oder irgendwas Schönes, eine Blume in der Hand, und darunter einfach nochmal auf die Hotlines, die können wir uns ja dann untereinander aufteilen, auf die Hotlines verteilen, auf die Hotlines hinweisen, Entschuldigung.
Genau, lustigerweise hatte ich mir was Ähnliches ausgedacht oder auch gedacht so. Einfach nochmal auf dieses, dass wir irgendwie dieses Thema Depression in der Sendung hatten und genau, was weiß ich, den Hotlines verweisen und vielleicht nochmal so den Auszug aus dem Wichtigsten, was hier viele Hörer gesagt haben, nochmal erwähnen oder so.
Ja.
Also im Text dann drunter oder so.
Ja, finde ich gut. Genau, und aber ich wollte trotzdem mal ganz kurz meinen Beichter ansprechen, weil wir nun mal im Beichtstuhl sind, in dem wir normalerweise eigentlich immer auch beichten und oder sündenlos werden. In diesem Fall wollte ich aber sagen, dass ich mir auch einmal, obwohl ich eigentlich das es besser hätte wissen müssen, bei Depressionen einfach zu spät reagiert habe und mir auch oft gedacht habe, oder auch, ja doch, oft in diesem Fall gedacht habe, ach komm, scheiß doch drauf, jetzt drück halt mal, oder wie sagt man, zieh mal deine Arschbacken zusammen, kneif mal deine Arschbacken zusammen, zieh die Rodos hoch, mach das Licht an, mach die scheiß langsame, depressive Musik aus, das wird schon, Kopf hoch. So, also dass ich es einfach unterschätzt habe, weil ich einfach mit so dummen, plumpen Sprüchen, Aufbausprüchen versucht habe, die Situation zu retten und mir so gedacht habe, das kann doch nicht so schwierig sein. So ganz komisch, obwohl ich das eigentlich alles kennen hätte müssen, ich dann bei einer Bekannten so reagiert habe. Und das tut mir saumäßig leid. Das sowas darf mir eigentlich nicht passieren.
Und ohne Scheiß, wir haben uns nicht abgesprochen, meine Beichte ist im Prinzip genau das Gleiche.
Nein.
Sehr gute Freundin von mir. Es war die Phase, als ich sozusagen gerade rausgekommen bin, gerade mit dem Studium angefangen hatte, dann ging es mir wieder blendend und davor hingen wir auch viel zusammen, haben uns viel unterhalten und da habe ich auch gesagt, nee, muss halt jetzt auch einfach irgendwie eine Ausbildung anfangen oder so, aber reiß dich einmal zusammen, halt nicht immer irgendwie 14 Stunden irgendwie rumschlafen, keiner braucht so viel Mensch. Mit totaler Ungeduld habe ich da reagiert und überhaupt keine Empathie und möglicherweise ist da auch, da ist dann wirklich ein Stück Freundschaft kaputt gegangen.
Ja, das ist, da muss man sich immer, also ich versuche mich jetzt seitdem zumindest immer wieder daran zu erinnern, dass ich nie wieder so reagiere, weil es niemand bringt. Die Betroffene können in diesem Moment nicht anders als das, was sie tun. Okay, ja, Leute, ja, wir machen einen kleinen Kurzstrich, einen kurzen Schlussstrich, so heißt es richtig, und widmen unsere Playlist. Auch am heutigen Depressionsfolge wollen wir unsere Playlist nicht unerwähnt lassen. Mensch, das ist aber wirklich ein Popori an Versprechern. Sag mal Popori, eigentlich, ist das richtige Wort?
Potpourri.
Ein Potpourri. Das sind so Wörter, die fehlen mir, weil ich aus Polen komme. Das ist meine Entschuldigung dafür.
Ja, also mir fehlen diese Wörter auch.
Und du kommst ja auch aus Polen eigentlich, oder?
Nee, ich komme nicht aus Brom, aber meine Mutter, die kommt aus Baden-Württemberg, also da spricht man Schwäbisch und mein Vater aus Rheinland-Pfalz, da spricht man Pfälzisch und die haben sich dann auch noch in Franken getroffen. Also es war eine riesen Herausforderung, dass ich überhaupt Deutsch lerne.
Ja, das ist richtig. Jedenfalls wollte ich genau auf diese Playlist hinweisen, die Aftershow-Playlist, die würden wir jetzt füttern und ich überlasse dir den Anfang. Lieber Süd.
Genau. Es gibt natürlich auch sehr viele Stars, die unter Depressionen leiden und sich leider auch umgebracht haben. Es klingelt an der Tür. Eine Sekunde, ich bin gleich wieder da.
Ist es vielleicht einer der Stars? Was macht Süd jetzt? Wem macht er jetzt auf? Wer steht hinter der Tür? Es war die heiße Nachbarin anscheinend, was die gut aussehende heiße Nachbarin, die jetzt gerade zum Anführungsstriche Sprechen vorbeikam.
Nee, also wir können das Kind beim Namen nennen. Wir schieben immer eine Nummer um 13.15 Uhr. Sie hat jetzt schon 4 Minuten gewartet. Aber wir sind heute zeitlich ein bisschen spät dran. Deswegen war die jetzt natürlich auch irritiert. Ja. Und jetzt muss ich sie nochmal vertrösten. Genau, sie ist auch wieder heimgegangen. Finde ich auch ganz gut, dass sie sich nicht hier irgendwie so einrichtet.
Dass sie keine Szene macht.
Ja, nee, das ist ein ganz professionelles nachbarschaftliches Verhältnis. Ja. In einer halben Stunde klingelt sie nochmal. Weil wir spielen das auch immer so ein bisschen.
Sex
so.
Gegen Depression.
Hallo,
Sex
bin
gegen
die Nachbarin. Depression. Genau, habt ihr zufällig noch 2 Eier? ich wollte sagen, es gibt natürlich auch sehr bekannte Stars, Künstler, Musiker, Maler, zum Beispiel Van Gogh, dann Kurt Krömer und Thorsten Sträter. Ja, Van Gogh.
Hesselbrugger, nicht zu vergessen.
Auch Depressionen?
Auch, ne, Panikattacken. Hesselbrugger ist eher bei Panikattacken am Start.
Hemingway, Robin, der großartige Robin Williams, ne?
Der sich leider dann auch umgebracht hat, deshalb. Aber nicht nur er, es gibt zig Schauspieler, die auch, Heath Ledger zum Beispiel.
Ja. Und dann gibt's natürlich auch jetzt, um bei der Musik zu bleiben oder zur Musik zurückzukehren, den großartigen Chris Cornell hat Depressionen und hat alles erreicht. Ja, die ganze Musikerwelt, muss man ja sagen, haben gesagt, du bist der beste Sänger der Welt. Hat sich umgebracht, 2 Kinder hinterlassen. Möglicherweise ist er schon auf der Playlist. Wenn nicht, kommt er jetzt noch drauf. Like a Stone, für mich die größte Ballade, die je geschrieben wurde von Audioslave. Dann natürlich von Chester Bennington, beziehungsweise von Linkin Park mit Chester Bennington, hat sich auch umgebracht, glaube ich, mit 41 Jahren oder so. Ich würde sagen, eine der größten Bands der heutigen Zeit, die könnten weltweit Stadien spielen und ich glaube, die waren auch kurz vor einer Stadion-Tournee gestanden. Wünsche ich mir von Linkin Park. Ich glaube tatsächlich, dass wir noch nichts von Linkin Park auf der Playlist haben, möglicherweise.
Kann sein.
In the End. Und dann hier Michael Hutchinsons von In Excess. Da würde ich noch Never Tear Us Apart draufhauen. Das war übrigens, glaube ich, einer der ersten, nee, ich meine, Kurt Cobain war vorher. Ich wollte sagen, nicht so bewusst mitbekommen haben, dass es so, alles schien irgendwie in Ordnung und auf einmal hat er sich erhängt.
Ja, aber es geht weiter, ne? Es geht
weiter. Depressionen.
Ja, Entschuldigung.
Ja, unendlich. Ich wollte nur sagen, es ist wirklich, es ist unendlich.
Und ich würde auch, tatsächlich sagen, dass das in der Künstlerbranche oder in der Künstlerszene das total verbreitet ist, weil viele eh schon einen Hau weg haben, ja, positiv natürlich. Und sich dadurch dann einfach in Kunst stürzen, um das zu verarbeiten oder also ihre Depression, ihre Zustände zu verarbeiten und einen Weg finden, damit umzugehen. So und deswegen da sehr viele Künstler einfach davon betroffen sind.
Beziehungsweise durch die Depression und durch diese von dir auch schon angesprochene Selbstreflexion natürlich geile Kunst einfach entsteht. Und einer, ein Beamter, nichts gegen Beamten, der einfach jeden Tag Dienst nach Vorschrift macht, da ist es wahrscheinlich echt unwahrscheinlich, dass da geile Kunst rauskommt. Also man muss sich ja auch ein bisschen, ja.
Ja, da muss genau, sich reflektieren, sich hinterfragen und so weiter. Amy Winehouse auch. Sehr prominentes Beispiel. Aber auch Sarah Connor, Eminem, Lady Gaga, Adele, alle Depressionen.
Whitney Houston,
auch tot, auch umgebracht. Ja, ihr merkt, das Thema ist wirklich allgegenwärtig. Was das? Hast du noch was für die Playlist?
Ja, nee, diese drei, also Linkin Park, Audio Slave und In Excess.
Okay.
Werden von meiner
Ich hätte auch noch einen weiteren sehr prominenten Vertreter dieser Krankheit, das ist Casper. Casper würde ich gerne den Song Deborah, vielleicht nicht sein stärkster Song, aber sehr, auf jeden Fall ein sehr eindringlicher Song, beziehungsweise ein sehr autobiografischer Song und der wirklich sehr krass von seiner Depression erzählt, in dem Fall Deborah genannt. Dann hätte ich auch nochmal Linkin Park, weil den hatte ich auch auf dem Schirm, aber ich würde gerne One More Light von Linkin Park draufhauen. Dann mache ich was ich sonst nie mache, aber ich mache es trotzdem, ja. Ihr könnt mich für cringe halten, ja. Aber ich pack, warum kann ich nicht glücklich sein auf die Playlist? Einen Song von Hämatom ist
Premiere, man muss sagen, wirklich Premiere.
Es ist der erste Playlist
Hämatom, seit 15 Jahren.
Und wir können den Song auch nächste Woche gerne wieder runter tun. Da habe ich nichts dagegen, aber ich möchte in dieser Folge, in der wir auch musikalisch da versuchen, uns mit diesem Thema zu beschäftigen, diesen Song drauf schmeißen, weil ich finde, dass er uns tatsächlich ganz gut gelungen ist.
Kannst du kurz noch mal sagen, von wem der ist?
Die Band kenne ich nicht, möchte ich auch nicht kennen. Und dann habe ich mich, also im Zuge der Vorbereitung auf diese Sendung heute, viel mit mir selber beschäftigt und habe eben an diese Zeit drüber nachgedacht, über diese Zeit, als ich jugendlich war und habe so gesucht, ey, gab es damals schon irgendwie so Punkte, wo man hätte wissen können oder spüren können, ey, du bist auf dem besten Wege, da irgendwann mal depressiv zu sein oder von Panikattacken besessen zu sein oder, scheiße, besessen ist das falsche Wort, umgeben zu sein. Und ich denke da trotzdem immer noch an diese Phasen, diese langen Tage, Nächte in dunklen Zimmern mit viel Kuschelrock. Hast du auch so viel Kuschelrock gehört damals? Und
nein.
Und ich würde gerne von Zucchero, Senza una Donna. Kennst du das? Kennst du auf jeden Fall.
Vom Hören bestimmt. Auf jeden Fall.
Vielleicht haben wir den Song auch schon drauf. Finde ich einen gigantischen Song und der steht für mich in meiner Erinnerung so ein wenig an diese, also für diese Zeit damals mit 15, 14, 15, 16. Als man Jugendlicher war und die ersten Schamhaare gekriegt hat und das erste Mal Spucke mit einer Frau ausgetauscht hat. Also sich geküsst hat. So sagt's aus.
Ich dachte, jetzt kommt was anderes mit Spucke. Nein.
Leute, letzte Runde.
Letzte Runde.
So, heute ausnahmsweise mal am Schluss der Sendung möchten wir uns bedanken bei unseren Patreons. Also, das wäre einmal Captain Hirsch, Charlie Knobillis und dann neu Freddy Dadonski.
Welcome.
Freddy Dadonski. Das heißt Freddy Dadonski. Ivo Pivo, Marie Nati und Rash Lex. Vielen, vielen Dank für euren Support
vielen Dank.
Wirklich für diese vielen Meldungen zu den jeweiligen Sendungen, weil es macht Spaß. Macht Spaß, mit euch im Austausch zu sein.
Ja, macht tatsächlich Spaß, genau. Vielen Dank an euch für die Einsendung und an die Patreons. Wenn ihr Lust habt, diesen Podcast zu unterstützen, dann geht einfach auf www.patreon.com/Beichtstuhl und genau, supportet uns. Vielen Dank. Wenn ihr noch Fragen habt, wenn ihr noch Sprechbedarf, Redebedarf habt, schreibt uns auf sämtlichen Kanälen. Wir checken alles. Am besten, glaube ich, Instagram DM, immer noch. Ansonsten sind wir auch woanders zu erreichen. Wir werden auch nochmal die Nummern, die Hilfenummern, Deutsche Depressionshilfe, Nummer gegen Kummer, Deutsche Depressionsliga, Freunde fürs Leben und so weiter, das werden wir alles posten, wenn wir den mit dem Podcast rausgehen. Ansonsten fällt mir nichts weiter ein, außer durchhalten, Kopf hoch. Na, genau, das spare ich mir. Aber einfach, wenn ihr in dieser Situation seid, sprecht mit Leuten, sprecht mit Menschen, sprecht mit euren Angehörigen, mit euren Lieben, Liebsten. Und wenn das alles nicht hilft, dann sucht schleunigst einen Arzt auf. Das, was anderes gibt es nicht. Und da gibt es nichts, wofür man sich schämen muss. Und Depression, das wollte ich auch noch, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt in dieser Sendung, ist sehr gut behandelbar. Depression ist gut. Man kann sehr gut die Depression heilen, beziehungsweise lernen, damit umzugehen. Dass sie ganz verschwindet, ist wohl schwierig. Ja, kommt auch vor, ist aber schwierig. Aber man kann gut mit ihr leben und sie in den Griff kriegen.
Umso dramatischer, muss man sagen, dann die vielen Suizide, die es trotzdem gibt. Weil, genau, weil möglicherweise die Leute nicht den Mut hatten, einfach offen drüber zu sprechen oder einen Facharzt aufzusuchen.
Ja.
Und genau, wie du es auch schon gesagt hast, keine Angst vor Stigmatisierung. Es gibt da außen viel, viel mehr, als man denkt. Und man tut vielleicht dadurch auch sogar einen kleinen Beitrag, dass sich dann andere Leute auch ermutigt fühlen, die vielleicht ein ähnliches Problem haben, dann eben auch offen damit zu sprechen und einen Arzt oder einen Facharzt dafür aufzusuchen.
So ist es. Es war eine sehr, sehr nachdenkliche und ernste Sendung. Aber sie war mir wichtig. Sie stand lang auf meinem Zettel. Ich wollte das schon lange machen und ich fühle mich ein bisschen erleichtert, muss ich sagen.
Ja, gutes Thema. Erleichterung ist bei mir auch voll da, weil, wie gesagt, anfangs schon erwähnt, wusste ich gar nicht, wie ich mich verhalten soll, darf, muss. Hat Spaß gemacht. Ich habe sehr viel erfahren. Ich hatte ja auch viel darüber gestern gelesen, diese vielen Zuschriften von euch. War super interessant.
Ja.
War sehr inhaltsstark.
Finde ich auch. Und das können wir nicht von jeder Sendung dieses Beispiels behaupten. So, wir enden heute nicht mit den üblichen Verabschiedung, sondern mit dem Titel dieser Sendung. Und da heißt Depression ist ein Arschloch. In diesem Sinne, Leute, haltet durch. Bleibt stark. Das Leben ist schön. Bis dann.
Tschüss.